ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Wer es heute nicht so weit hatte, der konnte schön in der Frühlingssonne zur Arbeit laufen oder wohin er sonst musste oder das Fahrrad nehmen. Für andere war es echt ein Umstand. Schon wieder Streik im öffentlichen Nahverkehr. Schon der zweite in dieser Tarifverhandlungsrunde. Der letzte ist keine 4 Wochen her. Busse und Bahn stehen still. Wie sind die Nutzer der Öffis damit umgegangen und worum geht es der Gewerkschaft Verdi? Antworten von rbb24 Inforadio-Reporter Jasser Speck.
In Frankfurt-Oder ist am Bahnhofsvorplatz an diesem Freitagmorgen weniger los als üblich. Die Busse fahren nicht, denn sie werden bestreikt. Die Menschen, die an diesem Morgen dort unterwegs sind, mussten improvisieren.
Wenn man vom Dorf kommt, ist das sowieso schlecht mit ÖPNV. Von daher Auto und gut.
Ist immer eine Sache, wie man regelt und plant.
Ich laufe von hier bis Neuberesinchen jetzt, weiß ich nicht, 20 Minuten wahrscheinlich.
Naja, eine Dreiviertelstunde. Ja, fährt ja nichts. Ne? Ich verstehe auch die Leute, die da mehr Geld wollen oder mehr Freizeit, aber war ja zweimal hintereinander jetzt. Ne?
So wie in Frankfurt-Oder sieht es in weiten Teilen Brandenburgs aus. Seit November laufen die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgeberverbänden im ÖPNV. Den Warnstreik mit Beginn am Freitagmorgen hatte die Gewerkschaft für fast das gesamte Bundesgebiet ausgerufen. In Berlin fahren seit Freitagmorgen die Busse, Trams und U-Bahnen der BVG nicht. Der Verhandlungsführer für Verdi ist Serhat Canyurt.
Unsere Forderungen sind 3 Tage mehr Urlaub und Urlaubsgeld zum Beispiel steht da oben mit dran. Da geht es gar nicht mehr aber um die Kohle, da geht es tatsächlich um die Entlastungstage, die dahinter stecken, weil eben intern keine Entlastung geschaffen wird. Wir haben außerdem noch das Thema Ruhezeiten, Schichtlängen, Wendezeiten, geteilte Dienste, also alles, was den Fahrbetrieb auch angeht.
Die Gespräche mit der BVG seien bislang kaum vorangekommen, kritisiert die Gewerkschaftsseite. Die BVG widerspricht. Die Tarifverhandlungen liegen im Zeitplan, hieß es in einer Pressemitteilung. Darin verurteilt die BVG den Streik und bezeichnet ihn als unverhältnismäßige Eskalation. Kritik am Streik kommt auch vom Fahrgastverband IGEP. Dessen Pressesprecher Christian Lino sagte am Morgen im rbb24-Inforadio,
wenn man gleich am Anfang das große Besteck herausholt und einen Warnstreik eben ausrollt, wo einzelne Städte teilweise auch 3 Tage davon betroffen sind, dann droht diese Solidarität auf Seiten der Fahrgäste sicherlich abhanden zu kommen.
Christian Lino kritisierte ebenfalls die BVG.
Was wir allerdings fordern, ist eben eine Mindestversorgung, ein Mindestnetz. Und da hätte man sich eben im Vorwege bereits Gedanken machen müssen, damit man derlei in einer Schublade liegen hat und dann, wenn es soweit ist, entsprechend zücken kann und sich auch verständigen kann mit den Akteuren der Gewerkschaft auf einen solchen Notfahrplan.
Ausweichen können Fahrgäste in Berlin und Umland auf die S-Bahn und den Regionalverkehr. Die S-Bahn ist am Samstag auf den Linien S1, S2, S3, S46 und S8 mit längeren Zügen unterwegs. Außerdem verkehrt die S26 im Norden bis nach Gesundbrunn. In weiten Teilen Brandenburgs endet der Warnstreik am Samstagmorgen. Einige Verkehrsgesellschaften, sowie die in Teltow-Fleming oder auch in Oberspreewald-Lausitz, werden auch noch am Samstag bestreikt. In Berlin endet der Warnstreik am Sonntagmorgen 3 Uhr.
Über die Auswirkungen des Streiks im öffentlichen Nahverkehr heute war das Jasser Speck. Sind im Berliner Kulturbetrieb Fördermittel nach unklaren Kriterien vergeben worden? Die Frage will ein Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus klären. Es geht um die Förderung von Projekten gegen Antisemitismus und es geht um die Amtszeiten von Kultursenator Joe Cialo und seiner Nachfolgerin Sarah Wedel-Wilson. Heute erste Zeugenanhörung in dem Ausschuss, eingesetzt auf Antrag von Linken und Grünen übrigens. Hier der Bericht von Landespolitikreporter Jonas Wintermantel.
Die ersten 3 Zeugen, die heute vernommen wurden, arbeiten in den Fachebenen der CDU-geführten Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie mussten den Fraktionen im Abgeordnetenhaus heute Rede und Antwort stehen. Aus Sicht der Grünen, die den Ausschuss gemeinsam mit den Linken einberufen haben, unterstreichen deren Aussage den Verdacht der unzulässigen politischen Einflussnahme. Zusätzlich habe man in den letzten Wochen neue Akten zugeliefert bekommen, die den Eindruck noch weiter verschärfen.
Es gab eine ganze Reihe von Interventionen von einzelnen Abgeordneten, und zwar nicht nur bei der Hausleitung, sondern teilweise direkt bei der Verwaltung, wo über Büros von Abgeordneten Mitarbeitende angerufen wurden, unter Druck gesetzt worden sind. Wir haben aber beispielsweise auch eine massive politische Intervention bei der Besetzung von Jurys.
Besonders im Fokus steht der CDU-Haushaltspolitiker Christian Goyni. Im Ausschuss wurden etwa Auszüge aus der WhatsApp-Korrespondenz zwischen ihm und der Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson vorgelesen. Diese legt nahe, dass Goyni sehr direkt Einfluss auf verwaltungsinterne Vorgänge genommen hat. Einer der Zeugen, ein höherer Verwaltungsmitarbeiter, wird darin als linker Antisemit diffamiert. Er hatte zuvor mehrere Bedenken zu den Vergabemethoden angemeldet. Die CDU wiederum betont in der Sitzung immer wieder die immense Bedeutung der Antisemitismusbekämpfung nach dem 7. Oktober. Von einem Skandal will hier niemand sprechen, unangemessenen Druck habe es nicht gegeben.
Nein, da habe ich ja ein Stück weit ein Missverständnis vor. Politisch Druck auszuüben ist ja nicht per se problematisch, nicht? Also Sie können Druck ausüben, das ist sogar Aufgabe von Politik, Druck auszuüben. Natürlich darf das nicht dazu führen, dass Regeln verletzt worden sind. Aber dass Regeln verletzt worden sind, jetzt dadurch, dass Politik Druck ausgeübt hat, das können wir, glaube ich, heute nicht ableiten,
sagt der CDU-Politiker Stefan Lenz. Schon vor Beginn der Anhörung heute hatte es Unmut gegeben. Zu schleppend liefere die Kulturverwaltung Akten, kritisierte die Vorsitzende des Ausschusses, die Linke Manuela Schmidt.
Jonas Wintermantel über die erste Zeugenbefragung im Kulturuntersuchungsausschuss. In Strausberg in Märkisch-Oderland gehen die Diskussionen weiter, nachdem der Landrat die jüngste Bürgermeisterwahl dort annulliert hat. Offenbar hat es gravierende Mängel bei der Durchführung gegeben. Nur durfte er die Wahl wirklich eigenmächtig absagen. Heute, so berichtet es RBB-Landespolitik-Reporter Markus Woller, hat sich das Brandenburger Innenministerium geäußert.
Tagelang wollte sich das Innenministerium in Potsdam nicht so recht festlegen. Heute nun heißt es vom Innenminister, Landrat Gernot Schmidt habe bei der Annullierung der Bürgermeisterwahl in Strausberg am Montag, Zitat, gut und richtig gehandelt.
In dieser Situation dann einfach als Landrat zu sagen, nö, ich lasse das jetzt mal weiter so laufen, dann gucken wir mal, was mit der Stichwahl ist und wie sich die Diskussion weiterentwickelt, das wäre ja nicht sachgerecht gewesen. Insofern hat er da stark und entschlossen gehandelt.
Ob der Landrat mit der Wahlaufhebung aber auch wirklich auf Grundlage geltender Gesetze gehandelt hat, das sei aktuell nicht abschließend geklärt, so Wicke. Land, Kreis und Experten hätten unterschiedliche Auffassungen. Der Fall sei so auch deutschlandweit einzigartig. Kritik am Landrat hält er für wohlfeil.
Er hat gehandelt, weil er handeln musste. Und ich finde, wir brauchen auch Leute in allen Ebenen, die bereit sind, Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Und dann braucht es genauso Strukturen wie unsere, die dann zur Seite stehen und mit Verlaub nicht klugscheißern, sondern beratend unterstützen und gucken, wie etwas auf einen geordneten Pfad laufen kann, damit am Ende ein gutes, sauberes Ergebnis dabei rauskommt.
Der Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt, hatte am Montag die Wahl vom 15. Februar für ungültig erklärt, nachdem die Strausberger Wahlleiterin ihn über Auffälligkeiten informiert hatte. Nach ihrer Ansicht habe es eine auffällig niedrige Anzahl an Rückläufen bei der Briefwahl gegeben. In diesem Zusammenhang fiel offenbar auch auf, dass einer der Kandidaten direkten Zugriff auf ein Postfach der Stadtverwaltung und damit auch auf Briefwahlunterlagen hatte. Schmidt hatte sich vor seiner Entscheidung mit Bürgermeisterin und Fraktionsvorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung ausgetauscht. Dennoch bleibt die Frage, ob eine demokratische Wahl so annulliert werden kann. In Frage steht hier vor allem juristisch noch einiges. Erst in den kommenden Wochen könnte laut Innenministerium Klarheit herrschen.
Das ist der Bericht von Markus Woller. Wie bleibt eine kleine Stadt in Brandenburg für ihre Bewohner attraktiv? Mit hoher Lebensqualität? Das sagen sich die Menschen, die in Premnitz im Landkreis Havelland leben. Deshalb wollen sie auch ihr Freibad in der Stadt erhalten. Es wurde 1991, kurz nach der Wende, mit Aufbau-Ostgeldern gebaut. Jetzt ist es in die Jahre gekommen, muss saniert werden. RBB24-Reporterin Heike Schüler hat sich das Bad angesehen.
Die pinkfarbene Gittertür ist im Winter verschlossen. Ein Verein betreibt das Freibad Premnitz. Der Vorsitzende Matthias Hohmann weiß, ein frischer Anstrich täte gut. Viel dringender aber ist eine Sanierung der beiden Schwimmbecken.
Wir haben Sanierungsstau, 35 Jahre Sanierungsstau.
Die Fliesen platzen ab. Weil der Untergrund zerbröselt, lassen sich neue kaum befestigen. Auch der Beckenrand bröckelt. Im Frühjahr wird wieder ausgebessert. Der Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses Premnitz, Marcel Kippert, sagt, Premnitz braucht das Freibad.
Das ist nicht nur ein Schwimmbad, das ist auch ein Veranstaltungsland. Diese Musikveranstaltungen gibt es ja Firmen, die mieten das hier. Das ist ein Magnet in Premnitz, den muss man erhalten.
So sieht es auch der Bürgermeister der 8000 Einwohnerstadt, Thomas Rosenberg.
Die Stadt Premnitz hat beschlossen, den langfristigen Erhalt des Freibades mit einer Modernisierung und neuer Wasserqualität.
Derzeit ist es aus Kostengründen ein Naturbad. Das Wasser wird über eine Filteranlage gereinigt. Nach einer Sanierung soll wieder auf geklortes Klarwasser umgestellt werden. Aber der Knackpunkt ist das Geld. Die Stadtverordneten sind zerstritten. Eine knappe Mehrheit stimmte kürzlich dagegen, sich in einem Bundesförderprogramm zu bewerben, weil nur 45% Förderung winkten. Zu wenig, sagt der parteilose Bürgermeister.
Das Gesamtvolumen der notwendigen Investitionen, die ja mit 3,5 Millionen Euro beziffert worden sind, nur für die Becken, können wir uns als Stadt einzeln nicht leisten. Da suchen wir natürlich händeringend nach Fördermittelgebern oder Investoren.
Wenigstens mit der Sanierung anfangen, fordert Marcel Kibbert von der Wählergemeinschaft DMP.
Das wäre ein erster Schritt gewesen. Man hätte dann auch vielleicht nur das Kinderbecken angefangen. Wir haben hier ein junges Stadtquartier erschlossen mit vielen Grundstücken. Da wollen wir junge Familien herziehen. Und wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben ein Schwimmbad, aber ach, wir wollen es eigentlich doch nicht mehr, dann tut mir das wirklich leid.
Die Stadt hat in diesem Jahr ihren Reparaturkostenzuschuss verdoppelt auf insgesamt 50.000 Euro. Das löst nicht das Problem. Trotzdem wird das Freibad Premnitz zu Pfingsten wieder für Besucher öffnen.
Heike Schüler war das aus Premnitz im Havelland.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Silvia Wassermann und Silja Sodke. Wenn ein Kind schwer krank ist oder besondere Bedürfnisse hat, geraten Eltern schnell an ihre Grenzen, vor allem wenn sie mit der Situation allein sind. Die Berlinerin Nina Kluge ist Mutter des dreijährigen Tobi.
Tobi, also mein Sohn, hat die Pflegestufe 4 bekommen und er braucht Tag und Nacht jemanden an seiner Seite. Er verletzt sich selber, er verletzt andere, er kann keine Gefahren einschätzen. Ich habe kein Kind, was im Rollstuhl sitzt, wo ich mal kurz auf die Toilette gehen kann. Das habe ich nicht. Ich muss ihn sogar mit auf die Toilette nehmen, wenn ich auf die Toilette gehe. Und das ist schon sehr herausfordernd.
Tobi hat das sogenannte Angelmann-Syndrom, einen genetischen Defekt. Er ist geistig eingeschränkt und hyperaktiv. Eine Therapie gibt es nicht. Hilfe und Unterstützung bekommt Nina Kluge vom Verein Traglinge in Berlin-Spandau. Die Mitarbeiterinnen helfen Familien, sich im Dickicht aus Anträgen, Behörden und Therapien zurechtzufinden. Kostenlos und mit ganz viel Herz. Nicole Zernig ist für die alleinerziehende Nina Kluge da.
Ich habe jetzt ja die Liste erstellt mit den heilpädagogischen Kitas in Berlin, wovon ich jetzt ja 7 quasi mal auserkoren habe, die so einigermaßen im näheren Umfeld sind. Ansonsten Priorität, dass du wieder
unter die Leute kommst.
Genau. Also ich hatte auch mal in Spandau einen Fall, wo Kita auch nicht adäquat gelaufen ist und wir es dann hinbekommen haben, dass der Junge eine Einzelfallhilfe bekommen hat für 2 Tage unter der Woche und die dann wirklich mit ihm ins Theater gefahren ist, mit ihm auf den Spielplatz gegangen ist. Und natürlich alles unter dem Rahmen Förderung. Aber Förderung mit Tobi außer Haus bedeutet für dich ja auch Zeit zum Durchnommen.
Nina Kluge ist dankbar für die Hilfe für sich und ihren kleinen Sohn.
Alleine die Antragstellungen, die wissen ganz genau, wie man was formuliert. Da müsste ich mich erst mal 3 Tage hinsetzen, um das irgendwie in einen Brief aufzusetzen, was ich für Bedürfnisse habe, was mein Kind für Bedürfnis hat. Und die können das aus dem FF im Endeffekt. Und für mich ist es eine mega Entlastung.
Die Mitarbeitenden des Vereins Traglinge sind so etwas wie Lotsen im Behördendschungel. Sie wissen, wo welcher Antrag zu stellen ist, welche medizinischen Hilfen es gibt und dass das Jugendamt eine echte Unterstützung sein kann. Gegründet wurde Traglinge vor 18 Jahren von der Bankkauffrau Katja Mahn und der Kinderkrankenschwester Christina Hartmann. Der Grund war sehr persönlich. Katja Mahns Sohn kam mit nur 6 Monaten zur Welt. Ein Frühchen, wie sie erzählt.
Man ist in einer 24-Stunden-Überwachung. An dem Kleinen hängt ein Monitor, der den Herzschlag überprüft, der die Atmung überprüft. Und dann soll es auf einmal nach Hause gehen und wir sollten uns vertrauen, dem Kind vertrauen, dass er auch weiter atmet und dass das Herzchen weiter schlägt, wenn da keine Überwachung mehr ist, wenn da keine Krankenschwester in der Nähe ist, kein Arzt in der Nähe ist. Das war schon eine große, große Unsicherheit.
Katja Mahn hat Glück. Christina Hartmann ist damals ihre Kinderkrankenschwester. Ihrem Sohn geht es gut. Schnell ist beiden klar, sie wollen auch anderen Eltern in so einer Situation helfen. Sie gründen den Verein Traglinge e.V. Die Hilfe der Traglinge wird meist von Ärzten bei der Entlassung aus dem Krankenhaus verordnet. Diese sozialmedizinische Nachsorge wird von den Krankenkassen finanziert. Frank Jochum ist Chefarzt an der Kinderklinik im Berliner Waldkrankenhaus und unterstützt das Konzept des Vereins.
Es ist ja auch nachgewiesen durch verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen, dass das tatsächlich etwas bringt in Bezug auf Wiederaufnahme ins Krankenhaus, Reduktion der ambulanten Vorstellungen. Also jeder Euro, der in diesen Bereich investiert wird, führt dazu, dass an anderer Stelle weniger Geld ausgegeben werden muss.
Das nächste Ziel im Fall des dreijährigen Tobi ist ein Kindergartenplatz. Tragling Nicole Zerning ist dran.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. 2 Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen Sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.